Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen. Vor genau einer Woche gerieten die Börsen weltweit aus dem Häuschen. Da hatte die Mainzer Firma BioNTech über ermutigende Prüfergebnisse bei ihrem Corona-Impfstoffkandidaten informiert. Die Börsenkurse schossen in Frankfurt und in New York in die Höhe. Ob sich das heute wiederholt? US-Konkurrent Moderna, der wie BioNTech auf einen genbasierten Impfstoff setzt, meldet, dass sein Kandidat im Test eine sogar noch größere Wirkung erzielt habe. Zugleich aber meldet sich BioNTech-Chef Ugur Sahin in der BBC zu Wort mit einer ernüchternden, aber eigentlich nicht erstaunlichen Botschaft.
This winter will be hard. We will not have a big impact on the infection numbers with our vaccine in this winter. And what is absolutely essential is that we get a high vaccination rate before autumn, winter next year, so that we could have a normal winter next year.
In diesem Winter werde ein Impfstoff keine große Wirkung erzielen. Was deshalb absolut essentiell sei, sei eine hohe Impfstoffquote vor dem nächsten Herbst und Winter. Dann könne man nächstes Jahr einen normalen Winter erleben, sagt der Chef des Impfstoffhoffnungsträgers BioNTech. Eine Portion Realismus für den Börsentag und nicht nur für den, aber immerhin. Es gibt außer dem bekannten Thementrio aus Corona, US-Wahl und Brexit ein anderes neues Thema, die Errichtung der weltgrößten Freihandelszone, unterzeichnet in Vietnam. Linda Bodemann dazu.
So kann es klingen, wenn etwas Weltbewegendes in Pandemiezeiten geschieht. Beim virtuellen Gipfeltreffen der südostasiatischen Staaten ASEAN hielten 15 Handelsminister reihum ein unterzeichnetes Dokument in die Kamera. Und am Ende war es geschafft. Der Gastgeber Vietnam setzte die letzte Unterschrift unter den Vertrag zur RCEP. Zum Abkommen über die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft RCEP gehören nicht nur die 10 ASEAN-Staaten, sondern auch China, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien. Dessen Handelsminister Simon Birmingham nannte es ein unglaublich wichtiges Abkommen. Es drückt aus, dass diese Region, die seit Jahrzehnten die wirtschaftlich dynamischste Region der Welt ist, immer noch der Offenheit und dem Handel verpflichtet ist. Wir werden diesen Pakt als Plattform und Sprungbrett nutzen, um die Wirtschaft in der Zeit nach Covid-19 wieder in Schwung zu bringen. Die RCEP betrifft etwa 2,2 Milliarden Menschen und umfasst rund ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Noch ist das Handelsvolumen der 15 Teilnehmerstaaten etwas geringer als das der EU. Aber Experten vermuten, dass sich das schnell ändern wird, erklärt Zhang Jiangping vom chinesischen Handelsministerium. Die RCEP ist eine Freihandelszone mit einem gewaltigen Umfang und einem großen Markt. Wenn sie erst einmal eingerichtet ist, wird sie die weltgrößte Freihandelszone. Und weil zu den Mitgliedern sowohl Industriestaaten als auch Schwellenländer gehören, ist ihr Wachstumspotenzial und ihr Entwicklungsmoment enorm. Vor allem für China wird das Abkommen als Erfolg gewertet. Mitten im Handelskrieg mit den USA ist es Peking gelungen, seine Handelsbeziehungen auf der anderen Seite des Pazifiks deutlich zu verbessern. Ein Schritt auf einem Marsch, wie Zhang Jiangping erläutert. Während der Einrichtung und des Ausbaus wird China weiter eng mit den Abkommensmitgliedern zusammenarbeiten. So können wir noch effizienter in die globale Liefer- und Wertschöpfungskette eingebettet werden, bessere Arbeitsabläufe schaffen und unsere verschiedenen Stärken am besten einbringen. So wird China zu einem höheren Entwicklungsgrad marschieren. Abgesehen davon könnte das Abkommen im angespannten Verhältnis von China und Australien helfen. Beide Länder liegen im Konflikt, seit Australien mit Blick auf China eine gründliche Untersuchung der Herkunft des Coronavirus forderte. Peking hat deswegen Importe aus Australien beschränkt. Der australische Handelsminister Simon Birmingham lobt die Bereitschaft von beiden Seiten, am jahrelangen Schöpfungsprozess der RCEP weiter mitzuarbeiten.
There are difficulties at present,
Ja, es gibt momentan Schwierigkeiten und ich bin besorgt darüber, dass Chinas Strafaktionen den Handelsfluss gestört haben. Ich bitte alle Mitglieder der RCEP, dem Abkommen nicht nur den Buchstaben, sondern auch dem Geiste nachzufolgen. Bleibt zu hoffen, dass seine Bitte erhört wird.
Lena Bodewein war das. ERCEP, das weltgrößte Freihandelsabkommen. Das Kürzel muss man sich noch einprägen. 14 Staaten des asiatisch-pazifischen Raums und China, die für ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung stehen. Wie verschiebt das die Kräfte im globalen Wirtschaftsgefüge? Wo bleibt Europa? Mit dieser Frage geht es zum Börsenberichterstatter, zu Jan Plate. Sie haben das diskutiert, Herr Plate, mit einem Gesprächspartner.
Das Börsengespräch, das habe ich geführt mit Daniel Winkler. Herr Winkler ist bei Hauck und Aufhäuser, beim Bankhaus Hauck und Aufhäuser. Er ist dort Multi-Asset-Stratege oder auch Stratege im Portfolio-Management, wie sich das nennt. Daniel Winkler, er schaut auf Asien, er schaut auf die große Region, hat aber auch dann den Kontext mit natürlich Deutschland und Europa im Blick. Das Börsengespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und erstmal nach einem wichtigen Detail gefragt, was bedeutet es eigentlich zum Beispiel eben, dass das große, riesengroße Land Indien nicht dabei ist, aber ein eher westlich orientiertes Land, im Grunde genommen ja ein ganzer Kontinent wie Australien, schon mit dabei ist?
Ja, für die Freihandelszone an sich, also Südostasien, wäre es sicherlich sehr vorteilhaft gewesen, wenn Indien dabei gewesen wäre, denn hier gibt es nach wie vor sehr hohe Zölle, von denen es also starke Effekte hätte geben können, wenn diese gesenkt worden wären. Ja, mit Blick auf Australien und andere US-Verbündete muss man schon sagen, dass es ein Glücksfall für China jetzt ist, dass diese Länder hier mit in das Freihandelsabkommen eingestiegen sind. Und letztlich ist das auch auf den Rückzug der USA zurückzuführen und verdeutlicht auf der anderen Seite dann auch nochmal, dass die technologische Entkopplung, die insbesondere unter der Trump-Administration vorangetrieben wurde, nicht bei allen und auch zu Recht nicht bei allen westlichen Ländern für richtig eingestuft wird.
Es geht ja jetzt eben nur um Handel, Klimapolitik oder Investitionen fehlen. Ist das schlecht bei diesem Handelsabkommen? Ist das negativ ein Nachteil?
Grundsätzlich sind Klimaaspekte immer richtig, wenn man sie berücksichtigt. Insofern, da also auch viele Schwellenländer hier Berücksichtigung finden, bei denen der Klimaschutz natürlich auch wichtig ist, aber nicht so einfach umsetzbar, auch aus ökonomischen Ressourcen heraus, ist es erstmal richtig, überhaupt mehr Wirtschaftsleistung insgesamt zu erzielen, um dann im zweiten Schritt sich auch im Rahmen eines dann andersweitig notwendigen Abkommens um Klimafragen zu kümmern.
Inwieweit erhöht dieses Handelsabkommen jetzt aus deutscher und europäischer Sicht bei Wirtschaftsabkommen wie CETA oder TTIP den Druck? Wird es bei solchen Abkommen jetzt dann schneller vorangehen?
Also abseits der momentanen Pandemiebekämpfung und der Flankierung der entsprechenden Volkswirtschaften durch Fiskal- und Geldpolitik ist sicherlich der Druck jetzt auf die westlichen Industrienationen, entsprechende Handelsabkommen zu adjustieren oder neue aufzulegen, erstmal viel größer geworden. Der politische Druck, hier nicht ins Hintertreffen zu geraten, sondern der ökonomische Druck ist entsprechend groß. Ob es politisch dann auch den entsprechenden Druck entfalten kann, sei erstmal dahingestellt. Aber notwendig in der Tat wäre es, um hier den Anschluss nicht zu verlieren.
Was ist für Sie die wichtigste Auswirkung, das wichtigste Signal, das jetzt von diesem Handelsabkommen von China mit 14 anderen Asien-Pazifik-Staaten ausgeht?
Ja, also nach 4 Jahren Trump-Administration, die unter anderem zu einer partiellen Deglobalisierung geführt haben, was nicht nur über direkte Effekte Zölle negativ war und weiterhin ist, sondern auch über die indirekten, sprich Investitions- und Konsumentenkanäle negativ war, ist es jetzt ein erfreuliches Zeichen, dass gerade in einer solchen Situation ein Staatenverbund vorangeht, den Welthandel deutlich unterstützt und im Übrigen ja westlich ausgerichtete Nationen mitziehen und insofern vielleicht auch eine gewisse Signalwirkung entfalten, dass nach einer Corona-Pandemie-Bekämpfung auch wieder der Welthandel in den Fokus der internationalen Politik rücken könnte.
Nochmal auf die Zollpolitik zwischen China und den USA geschaut. Durch das, was da jetzt beschlossen und verhandelt wurde, bekommt China da mehr Macht im Zollstreit und auch generell bei Verhandlungen gegenüber den USA?
China ist jetzt ein weiteres Stück unabhängiger von den Handelsbeziehungen mit den USA und kann entsprechend weitere Handelseskalationen relativ entspannt aussitzen. Auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht jetzt unter der kommenden Biden-Administration nicht mit weiteren Handelseskalationen zu rechnen. Ein Stück weit wird es auch zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommen, wenngleich die USA natürlich weiterhin ihre Containment Policy, das heißt ihre Eindämmungsstrategie, verfolgen. Diese wird jedoch weniger abrupt und mit Unsicherheit verbunden sein, wie unter der Trump-Administration. Und ganz wichtig ist, dass China mit dem vorhandenen Abkommen in der Region, dort findet für China der meiste Handel statt, die Handelsordnung und die zukünftigen Veränderungen durch dieses vorhandene Abkommen mitbestimmen kann und wird.
Wenn wir ein bisschen die deutsche Brille aufsetzen, inwieweit könnten deutsche Unternehmen jetzt gerade bei den Lieferketten dann ins Hintertreffen geraten und dadurch Nachteile haben bei den Lieferketten?
Hier muss man zwei Effekte unterscheiden. Einer ist grundsätzlich positiv. Aufgrund der erwartbar steigenden Wettbewerbssituation in Asien sollte die Qualität der Produkte im Durchschnitt zunehmen, was dann für Produkte, die ein deutsches Unternehmen von dort bezieht, natürlich ebenso positiv ist. Gleichzeitig führt der höhere Wettbewerbsgrad in der Region auch dazu, dass die Möglichkeit, sich gegenüber deutschen Unternehmen in Sachen Preissetzungsspielraum zu behaupten, durchaus steigt. Insofern kann es hier auch je nach Produkt auch zu negativen Preiseffekten aus deutscher Sicht kommen. Und wenn man jetzt als deutsches Unternehmen dorthin exportiert, führt der genannte erhöhte Wettbewerbsgrad auch dazu, beispielsweise in der Autoindustrie gewisse Produkte nicht mehr zu den zuvor aufzurufenden Preisen anbieten zu können.
Daniel Winkler von Hauck und Aufhäuser war das, so viel zum Freihandelsabkommen RCEP. Vor einer guten halben Stunde gab es dann diese Information, die wieder zurückführt zur Corona-Krise. Nach dem Mainzer Unternehmen BioNTech hat ein Konkurrent, der wie die Mainzer auf ein genbasiertes Impfstoffverfahren setzt, für seinen Corona-Impfstoffkandidaten eine Wirksamkeit im Test von 94,5% vermeldet. Etwas höher als der BioNTech-Wert. Jan Plate, was gab es da an Reaktionen?
Also da ist fast ein ähnliches Kursfeuerwerk wie vor einer Woche zu sehen. Die Aktien von Moderna im vorbörslichen amerikanischen Handel können jetzt um rund 11% steigen. Und dann ja eben einfach diese Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. Das hilft dann insbesondere auch wieder der Luftfahrtbranche. Die Anteilsscheine der Lufthansa, die springen um 7% nach oben. Beim Flugzeugbauer Airbus, da steigen die Aktien um rund 4%. Oder zum Beispiel auf den DAX-Konzern und Triebwerkhersteller MTU Aero Engines zu schauen, die Aktien mit einem Plus von 4%.
Und der DAX als Ganzes, wohin hat denn das getrieben?
Der DAX kann sich weiter verbessern. Positive Wirtschaftsdaten aus China und Japan lassen ja eben auch auf einen zügigen Aufschwung der Wirtschaft hoffen. Ja, nachdem es in der vergangenen Woche für den DAX schon um rund 4,5% nach oben gegangen war, kann sich der DAX jetzt sogar nochmal um rund 1% verbessern auf 13.210 Punkte.
Interessant auch noch, nach einer Berechnung des Handelsblatts dürften sich die DAX-Konzerne dieses Jahr über 400 Milliarden Euro Nettogewinn freuen. Das wäre im Vergleich zum Jahr 2019 zwar ein Rückgang um die Hälfte, aber das wäre deutlich weniger Rückgang als nach früheren Krisen, als nach der Finanz- und Bankenkrise etwa der Jahre 2008, 2009 oder auch nach dem 9/11-Anschlag. Damit verglichen wäre also die Pandemie ökonomisch ein geringeres Desaster. Wie kann das sein?
Das sind Sparprogramme, die da aufgelegt werden und wurden. Nicht erst jetzt, zum Teil ja auch schon 2018 mit den Handelsstreitigkeiten von US-Präsident Donald Trump, haben sich einige Unternehmen umgestellt, gespart oder als damals Chinas Wirtschaft gelahmt hat. Und diese Sparprogramme, auch mit Stellenkürzungen natürlich, die machen sich jetzt in Sachen Gewinnen bei den Unternehmen bemerkbar.
Blick noch auf die Devisenmärkte, vielleicht auch vor dem Hintergrund des asiatisch-pazifischen Mega-Abkommens, Blick auf die asiatischen Währungen.
Insbesondere natürlich der Blick auf den chinesischen Yuan. Das gibt dem Ganzen, den Yuan gibt das Auftrieb, zumal es ja heute auch chinesische Wirtschaftsdaten zur Industrieproduktion gab, die positiv ausgefallen sind. Und dann noch der Blick auf den Euro zum Dollar. Da tut sich kaum was. Der Euro bei einem Dollar 18,43.
Und Anleihen- und Goldpreis zum Schluss.
Ja, die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die ist bei minus 0,57% und der Goldpreis, da geht es nach unten um 3 Dollar auf 1.875 Dollar.
Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Corona-tauglich virtuell hat sich heute Prominenz aus der Finanz- und Wirtschaftswelt zusammenschalten lassen zur sogenannten Euro Finance Week, ein Musstermin für die Branche. Das übliche Netzwerken am Rande, das leidet natürlich in Corona-Zeiten wie überall, was sich aber bei offenem Mikro tat, das hat sich Brigitte Scholtes angehört.
Und wieder findet ein weiterer Kongress virtuell und im Zeichen der Corona-Pandemie statt. So war zentrales Thema der Euro Finance Week in Frankfurt die Möglichkeit, diese zu bewältigen und darauf zu reagieren. Zwei Nachrichten heute waren auch für die Finanzwirtschaft erfreulich. Zum einen die Hoffnung des hessischen Finanzministers, ein Impfstoff könne vielleicht schon Mitte Dezember verfügbar sein. Zum zweiten die Aussage des Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium Jörg Kukis zu weiteren Hilfen.
Wir sind noch lange nicht über dem Berg und deshalb ist es natürlich klar, dass wir uns auch überlegen müssen, was wir tun können, um zu unterstützen. Und wir haben ja übers Wochenende auch einige Maßnahmen fiskalpolitischer Art schon bekannt gegeben und auch daran arbeiten wir sehr, sehr intensiv.
Helfen können auch die Banken. Dass sie in dieser Krise dazu in der Lage sind, das hat Deutsche Bank-Chef Christian Sewing in den letzten Monaten immer wieder herausgestellt. Doch die Politik verlange in diesen Zeiten in mancher Hinsicht zu viel, meint Sewing und nennt als Beispiel den Abwicklungsfonds, den die Banken in Europa in diesem Jahr noch stärker füllen sollen als zuvor. Mit gut 9 Milliarden Euro hätten die Institute schon fast ein Fünftel mehr eingezahlt als im letzten Jahr und das, obwohl sie zwar mehr Eigenkapital haben, aber insgesamt wenig profitabel sind. 1 Milliarde Euro aber ermögliche mehr als 20 Milliarden Kredite für die Wirtschaft, rechnete Sewing vor.
Und daher sollten wir beim ursprünglich vereinbarten Volumen des Fonds in Höhe von 55 Milliarden Euro bleiben, um Planungssicherheit zu schaffen. Die frei werdenden Mittel ließen sich gerade jetzt für die Finanzierung der Wirtschaft deutlich besser nutzen.
Denn gerade in Europa sind es die Banken, die über Kredite der Wirtschaft wieder aufhelfen müssen und ihnen ermöglichen, sich auf die Umgestaltung nach der Pandemie vorzubereiten. Darauf verwies auch Cornelius Riese, Co-Chef der genossenschaftlichen DZ-Bank.
Wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird es keine starke Realwirtschaft geben, gerade in Krisenzeiten, ohne eine starke Finanzwirtschaft. Und das gilt auch für alle Branchen, für alle Sektoren der Finanzwirtschaft.
Die oberste Devise aktuell aber heißt Kosten sparen. Das fordert auch die EZB, deren Vizepräsident Luis de Guindos mahnte, die Banken sollten strukturelle Probleme angehen und Überkapazitäten abbauen. Dem stimmt Deutsche Bankchef Sewing zu. Mehr als 5000 Finanzinstitute in Europa seien einfach zu viel.
Aber warum kommt es eben nicht zu dieser Konsolidierung? Weil sie die richtigen Rahmenbedingungen braucht, die es in Europa noch nicht gibt. Grenzüberschreitende Zusammenschlüsse werden erst dann wirklich attraktiv, wenn wir die Bankenunion vollendet haben. Und bei den letzten offenen Fragen, unter anderem und namentlich der Einlagensicherung, geht es seit Jahren nicht wirklich weiter.
So äußert sich auch Nick Jü, Chef der Direktbank ING Deutschland, der Tochter der niederländischen ING, nur vorsichtig, wenn es darum geht, ob denn die ING vielleicht doch die Commerzbank übernehmen wolle, wie dies schon einmal spekuliert worden war.
Das sind Fragen, die kann man besser an meinen Chef in Amsterdam fragen.
Ein Tipp, ein Hinweis am Ende des Beitrags von Brigitte Scholtes, die virtuelle Euro Finance Week, eine Art Klassentreffen der Größen aus Politik und Wirtschaft. Virtuell in Corona-Zeiten und damit eines der mittlerweile unzähligen Beispiele dafür, wie die Corona-Pandemie das verändert, was früher mal Dienstreise, Konferenz, Meeting oder Großraumbüro war. Nicht jeder bedauert den Verlust an realem, an physischem Kontakt. Der Digitalverband Bitcoin ist zum Beispiel überzeugt, dass viel vom virtuellen Geschäftsleben bleibt, auch wenn Corona weg ist. Und die Trauer übers digitale Weiterleben nach Corona hält sich dort in Grenzen. Philipp Banse berichtet.
Der Lobbyverband der deutschen IT-Industrie hat mehr als 600 Unternehmen aller Branchen befragt, und zwar repräsentativ. Sprich, die Umfrage erhebt den Anspruch, nicht nur etwas über diese 600 Unternehmen zu sagen, sondern über die deutsche Wirtschaft insgesamt. Außerdem wichtig, die Umfrage fand statt im September und Oktober, also am Beginn der zweiten Welle. Ein Ergebnis dieser Umfrage ist, dass wirklich alle Unternehmen Digitalisierung jetzt eher als Chance begreifen, denn als Risiko sehen. Viele Unternehmen reagieren reagieren auf die Krise mit substanziellen Veränderungen. Fast die Hälfte hat sogar ihr gesamtes Geschäftsmodell umgestellt. Und bei fast allen Unternehmen spielen digitale Techniken eine immer größere Rolle. Für viele sei das aber ein böses Erwachen, sagt Achim Berg, Vorsitzender des Bitkom. Noch vor einem Jahr sagte gut die Hälfte der Unternehmen, wir halten uns für digitale Nachzügler. Jetzt in der Krise sagen das fast 3/4 der Unternehmen.
Das heißt, die Digitalisierung hat die Defizite der Unternehmen wirklich dargelegt und offengelegt.
Den Rückstand aufholen, viele Firmen fordern Geld vom Staat. Aber der IT-Wirtschaftslobbyist Achim Berg will dieses Lied nicht mitsingen.
Die Politik hat wirklich viel Gutes getan in den letzten Monaten. Man kann über die eine oder andere Maßnahme streiten, aber in Summe hat die Politik einen hervorragenden Job gemacht und schnell geholfen. In dem Punkt sind wir auf jeden Fall ganz klar, dass es nicht nur die Politik ist, die hier retten kann, sondern auch die Unternehmen selber.
Und so nutzen die meisten Betriebe Corona denn auch für einen Digitalisierungsschub. Sie investieren in Software und Hardware, Videokonferenzen werden Alltag, Papier wird ersetzt und Unterschriften digital. Achim Berg.
Die gute Nachricht ist, die Unternehmen wollen etwas tun, die Digitalisierung vorantreiben. Aber die schlechte Nachricht ist, längst nicht alle sind dazu in der Lage.
Als Hürden für die Digitalisierung werden genannt in dieser Reihenfolge zu viele Auflagen für den Datenschutz, zu hohe Sicherheitsanforderungen und fehlende Fachkräfte. Diese Hürden überspringen können vor allem große Unternehmen ab 500 Mitarbeiter. Sie investieren in die Digitalisierung. Bei kleineren Unternehmen sagen über 30%, sie hätten Ausgaben für den digitalen Wandel sogar runtergefahren.
Und es besteht wirklich die Gefahr, dass die Digitalisierungsschub durch Corona zu einer noch tieferen Spaltung der deutschen Wirtschaft führt.
Diese Spaltung wird an anderer Stelle noch deutlicher. Von 100 Unternehmen befürchten 32, also fast ein Drittel, dass sie infolge der Pandemie Insolvenz anmelden müssen. Und auch hier gilt,
je größer die Unternehmen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz.
Marcel Fratscher, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, fürchtet, dass
damit auch Unternehmen pleite gehen, die eigentlich für einen Strukturwandel in Deutschland Richtung Innovation, Digitalisierung, Klimaschutz, dass solche Unternehmen vor allem durch eine Insolvenzwelle getroffen werden. Und damit die deutsche Wirtschaft eben nicht nur für die nächsten 1 oder 2 Jahre schwächt, sondern möglicherweise über die nächsten 10 oder 20 Jahre.
Philipp Banse war das. Und damit zur Wirtschaftspresseschau, die sich wie diese Sendung auch mit dem neuen größten Freihandelspakt der Welt befasst. RCEP wird für 2,2 Milliarden Menschen und ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung stehen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Der Rückzug Amerikas und die wirtschaftliche Katastrophe durch Corona haben den Schulterschluss der asiatisch-pazifischen Nationen beschleunigt. Dort erscheint ausgerechnet das kommunistische Peking als der verlässlichere Partner, dem alles gelingt. Internetblase, Finanz- und Klimakrise, Flüchtlinge, das Ringen mit dem radikalen Islam, auf all dies scheinen Demokratien keine Antwort zu finden. Trudelt der Westen von Krise zu Krise, steht Peking handlungs- und hilfsbereit da. Eine taktische Meisterleistung Pekings und ein Affront für den Rest der Welt, urteilt die Süddeutsche Zeitung. 8 zähe Jahre war verhandelt worden, 8 Jahre lang bremsten vor allem die chinesischen Unterhändler. Auf einmal aber vollzieht Peking eine hastige Kehrtwende, macht Zugeständnisse und tritt einem Freihandelsabkommen ausgerechnet mit Australien bei. Mit kaum einem anderen Land liegt die Volksrepublik derzeit stärker im Clinch. Der neue Pragmatismus ist vor allem dem Machtwechsel in Washington geschuldet. Höchste Zeit für neue Allianzen. Die Frankfurter Rundschau notiert, dass China in diesem Abkommen mit Japan und Südkorea zusammenfindet, dürfte das globale Gefüge auch politisch verändern. Das neue Abkommen setzt nicht zuletzt die Europäische Union mit ihren 450 Millionen Bürgern unter Druck, die ja auch eine Freihandelszone ist. Es ist ein Weckruf für ein neues Europa. Wenn es nicht gemeinsam mit den USA einmal die alte Welt verkörpern will, muss es im Innern schleunigst zusammenfinden und nach außen geschlossen auftreten.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Antran am Mikrofon und im Programm unter anderem der Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.